Salah, seine erste Aktion. Mo Salah, und jetzt ist es drin. Das Tor, das 1-0. Auftritt Mo Salah, das Duell gegen Stefan Ortega. In der Premier League Top 3 von 3. Und jetzt, der ist wichtig. Salah, der setzt.
Cody Gakpo und Mo Salah schießen City weiter in die Krise. Das Team von Pep Guardiola jetzt schon seit 7 Pflichtspielen ohne Sieg. Herzlich willkommen zu Transfer Update, die Show. Hinter eurem Adventskalendertürchen die XXL-Version, 45 Minuten Transfer News plus Nachspielzeit. Später dann auch mit Patrick Berger. Jetzt erstmal hallo, Florian Plettenberg.
Ich freue mich auch, der Transfer-Weihnachtsmann. Er ist in Reichweite, aber wir haben noch einiges zu tun, bis es soweit ist.
Es war ein irres Wochenende bei Sky, nicht nur wegen Liverpool gegen City, sondern eben auch dem Bundesliga-Klassiker Dortmund gegen die Bayern. Plätti, was hat dich mehr gecatcht?
Ja, das geilste Spiel am Wochenende war Freiburg, Borussia Mönchengladbach, wo ich als Field-Reporter im Einsatz war, aber natürlich auch diese beiden Spiele verfolgt. Jamal Musiala unglaublich mal wieder mit dem Kopf, und der entscheidet jetzt eben auch die Spiele oder bringt sie zumindest mal auf die Bayern-Seite mit dem Ausgleich in Dortmund. Und er tut alles dafür, damit die Bayern eben in die Vollen gehen und damit er dann irgendwann diesen neuen Rekordvertrag beim FC Bayern unterschreiben kann. Gespräche laufen. Ich glaube schon, dass die Bayern das noch im Dezember irgendwie eintüten. Das ist mein Bauchgefühl. Und dann fragt man sich natürlich, Mo Salah, wo nimmt der nochmal diese Entwicklung her unter Arne Slot? Jetzt hat er wieder getroffen und man fragt sich, warum will Liverpool anscheinend nicht mit ihm verlängern? Es droht der ablösefreie Abgang. Derzeit immer noch keine konkreten Gespräche zwischen Liverpool und Mo Salah bzw. seinem Management.
Einmal hat er sich bereits zu dieser Situation geäußert, ein zweites Mal gestern nach dem Kracher gegen City.
Ich hatte schon den Gedanken, dass es mein letztes Heimspiel in Anfield gegen Man City sein könnte. Ich wollte es einfach genießen und das tue ich auch, jede Sekunde. Wir wollen Meister werden und dann werden wir sehen, was passiert.
Ganz spannend, alle englischen Experten bewerten diese Aussagen von Mo Salah auch als taktisches Kalkül, weil sie das überhaupt nicht gewohnt sind von ihm, dass er derart öffentlich in Erscheinung tritt. Jetzt hat er abermals gesagt, dass er nicht so richtig vorangeht und dass alles offen ist. Dementsprechend bringen sich Topclubs in Position. Auch Paris Saint-Germain soll an ihm interessiert sein, soll die Gespräche aufgenommen haben. Darüber haben wir noch keine bestätigten Informationen, aber ich bin morgen am Dienstag bei der ECA, bei einem Meeting in Budapest in Ungarn. Mhm. Und Nasser Al-Khelaifi, der PSG-Boss, wird auch zugegen sein. Mal schauen, ob ich ihm etwas entlocken kann zum angeblichen Interesse an Mo Salah.
Delivery out to Rashford. Plays the cross, looking for Sexy. Trying to make the most of it at the start of this second half. Over to Rashford. He has Sexy to his left. It's Sexy. It's four for Manchester United.
Das Ergebnis ist gut, aber wir waren pragmatisch. Es war nicht schön, aber wir waren pragmatisch heute. Wir haben unseren Job erledigt und gewonnen. Aber man merkt, dass wir noch einen langen Weg zu gehen haben.
Doppelpack Zirkzee, Doppelpack Rashford ergibt den ersten Premier League-Sieg von Ruben Amorim bei United. Gestern ein 4-0 gegen Everton. Und Uniteds Kaderbaustellen, die beschäftigen uns auch heute. Es sind neue Namen ins Spiel gekommen. Was wir schon mal sagen können, keiner ist unverkäuflich. Deswegen machen wir den Kadercheck.
Also es ist fast keiner unverkäuflich, aber dieser Umbruch bei Manchester United, der läuft jetzt. Aktuell ca. 29 bis 30 Spieler im Kader der Red Devils, da soll deutlich abgespeckt werden. Bestenfalls schon im Winter, allerspätestens dann im Sommer. Und wir haben ganz frische Informationen rund um die Kaderplanung bei Manchester United. Wir schauen erstmal auf das Tor. Du hast es eben schon gesagt, André Onana, mit dem sind sie aktuell super zufrieden. Schwieriger Start bei Manchester United, aber er soll die klare Nummer 1 bleiben. Aber dann gibt's noch Altay Bayindir, eine sehr, sehr starke Nummer 2, wo man intern davon ausgeht, Mensch, den könnte es im Winter oder im Sommer zu einem anderen Verein ziehen. Deswegen schauen die Red Devils auf der Torhüterposition nach, möglicherweise sogar als neue Nummer 2, oder sie suchen eine reine Nummer 3. Und ein Kandidat, um den es dort geht, ist Alex Meret von der SSC Neapel. Das ist ein Kandidat, ein sehr spannender, der beobachtet wird. Vertrag läuft am Saisonende aus. Manchester United und Inter Mailand haben sich nach dem Italiener erkundigt.
Ein neuer Linksverteidiger wird gesucht. Wir haben euch bereits berichtet, dass dabei auch der Blick nach München wandert. Stichwort Alphonso Davies. Aber die Kandidatenliste hat sich erweitert. Und wir sehen hier unter anderem einen deutschen Nationalspieler, David Raum.
Den sehen wir aus sehr, sehr gutem Grund. Die Linksverteidigerposition, die ist eine sehr vakante bei Manchester United. Da soll im besten Fall schon etwas im Winter passieren, allerspätestens im Sommer. Jetzt muss man wissen, langfristig geht Amorim bei Manchester United, beziehungsweise hat er das vor und hat das auch in der Kaderplanung instruiert, auf eine Dreierkette. Das heißt, es wird ein Wingback gesucht, der diese linke Seite als Schienenspieler bearbeiten kann. Und deswegen ist David Raum definitiv auf der Liste von Manchester United. Und auch das nicht so bekannt. Manchester United war bereits im vergangenen Sommer sehr konkret am noch Leipziger interessiert. Allerdings war dieses finanzielle Paket damals aus verschiedenen Gründen für die Red Devils nicht zu stemmen. Aber David Raum bleibt im Blickfeld. Ebenso wie ein Wunschkandidat Theo Hernandez, ebenso wie ein absoluter Wunschkandidat Alphonso Davies, der ablösefrei die Bayern verlassen könnte. Aber Manchester United aktuell eher skeptisch, eine Chance zu haben bei Alphonso Davies aufgrund neuester Gespräche. Dann sehen wir im Hintergrund noch Milos Kerkisch von Bournemouth. Den hat man ebenfalls auf dem Radar. Darüber haben wir bereits berichtet. Und Nuno Mendes sehen wir hier. Linksverteidiger. Zuletzt spielte er gegen die Bayern für Paris Saint-Germain. Hat bei PSG noch einen Vertrag bis 2026. Auch er ganz weit oben auf der Wunschliste von Manchester United. Aber die Tendenz bei ihm ist, dass er seinen Vertrag verlängert bei Paris.
Dann ziehen wir weiter ins Mittelfeld und da sehen wir auch gleich Leon Goretzka und Konrad Leimer. Dahinter allerdings einen aus der ehemaligen Bayern-Jugend, Kenan Yildiz, Juventus Turin.
Ja, sehr viele Namen, die beobachtet werden für die Zentrale bei Manchester United. Und auch da sei erwähnt, sie suchen einen Sechser, Achter, einen Hybridspieler, der sich auch immer wieder mal in die Offensive einschalten kann. Und dann suchen sie auch einen offensiven Mittelfeldspieler. Diese Zehnerposition, die ist dann eher vakant für den Sommer. Wir ackern uns mal von der Defensive in die Offensive. Leon Goretzka ist ein Kandidat, der steht weiterhin auf der Liste. Das wurde uns bestätigt. Und Manchester United könnte auch eine Adresse sein, wo Goretzka mittlerweile sagt, hey, das ist etwas, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Leon Goretzka wird Stand heute die Bayern spätestens im Sommer verlassen. Wen sie auch sehr, sehr spannend finden, aufgrund seines Gegenpressingsverhaltens, aufgrund seiner Schnelligkeit, aufgrund seiner Galligkeit, ist Konrad Leimer. Da aber noch nichts fortgeschritten, noch keine Gespräche geführt. Aber wir hören deutlich, dass man Konrad Leimer aufgrund seines Spielverhaltens sehr, sehr interessant findet. Hugo Larsson sehen wir ganz hinten links. Aktuell unter Vertrag bei Eintracht Frankfurt, auch den beobachten sie sehr intensiv. Später noch mehr dazu zu Hugo Larsson bei uns in der Sendung. Und Kenan Yildiz, das ist eine ganz frische Exklusivinformation, der steht tatsächlich weit oben auf der Liste bei den Red Devils. Wir hören allerdings auch, er hat jetzt nicht vor, die alte Dame vorzeitig zu verlassen. Er ist gerade dabei, sich seine Rolle als Publikumsliebling zu manifestieren. Er spielt Stamm und er hat eine sehr, sehr gute Rolle gerade im Kader, in diesem sehr, sehr engen Kader von Juventus Turin. Aber Manchester United beobachtet ihn tatsächlich ganz genau. Aber hinter Kenan Yildiz, der früher mal bei den Bayern am Campus gezockt hat, sind auch weitere Topclubs dran. Paris, Arsenal und Liverpool beobachten seine Situation ganz genau. Und dann gibt es den von dir eben angesprochenen Anthony Milambo.
Und wie sieht's bei ihm aus? Ist er ein Kandidat?
Ist auf jeden Fall ein Kandidat, weil er noch sehr jung ist, weil er sehr entwicklungsfähig ist. Ist 19 Jahre jung, spielt gerade in der Champions League, hat jetzt zuletzt auch gegen Manchester City gezeigt, was er kann. Hat dann einen Vertrag bis 2027 bei Feyenoord Rotterdam. Er steht definitiv auch auf der Manchester United Liste, weil er alles beherrscht im Zentrum. Er kann die 6, er kann die 8, aber er kann auch auf der ganz offensiven Position auf der 10 fungieren. Er wird sehr hoch bewertet intern. Noch gibt es da keine konkreten Gespräche oder Verhandlungen. Aber Milambo steht definitiv auf der Liste, auf der Shortlist von Manchester United, aber auch bei vielen weiteren Topclubs in Europa.
Milambo auf die Insel. Könnte das passen oder käme dieser Schritt zu früh? Philipp Hinze hat sich die Situation angeschaut mit den Kollegen von Create Football.
Ein Box-to-Box-Spieler, der durch Beweglichkeit, Aktivität und Agilität überzeugt. Mit dem Ball hat Milambo seine Vorzüge, vor allem im Dribbling, schleppt die Kugel immer wieder in die gefährlichen Zonen, wird dann vor allem eher selbst torgefährlich, als dass er Tore seiner Mitspieler auflegt. Gegen den Ball ist es vor allem die Pressing-Intensität, die bei ihm heraussticht. Da ist er wirklich sehr aktiv im Jagen des Balles, hat im Thema Passspiel schon noch seine Probleme, vor allem in der Vertikalität, im progressiven Passspiel. Insgesamt sagen wir nein, er ist dem dem Kaderniveau von Rotterdam noch nicht entflohen, noch nicht entwachsen. Bedeutet noch eine weitere Saison bei Feyenoord, würde ihm sicher gut tun. Milambo mit einem großen Potenzial, großes Talent, aber so ein bisschen Zeit, um ganz durch die Decke zu gehen, die braucht er schon noch.
Auch Uniteds Stürmersuche läuft. Osimhen, Zirkzee, Højlund oder eben auch Viktor Gyökeres. Und bei dem gibt es einen neuen Stand.
Definitiv. Für den Winter schauen Sie, ob es da vielleicht eine entwicklungsfähige Lösung gibt als Stürmer-Backup für Højlund, für Zirkzee. Aber ein Stürmer soll spätestens im Sommer kommen. Und bei Viktor Gyökeres waren Sie vor ein paar Wochen noch nicht aktiv drin. Dann kam Ruben Amorim und jetzt unsere neue frische Information. Manchester United ist sehr aktiv eingestiegen in diesen Poker um Viktor Gyökeres, der Sporting Lissabon. Das haben wir euch bereits in unserer Sendung enthüllt. Für 60 bis 70 Millionen Euro aufgrund eines Agreements zwischen allen Beteiligten im Sommer verlassen kann. Die Ausstiegsklausel liegt bei ca. 100 Millionen Euro. Manchester United hat bereits aktiv Vorgespräche geführt, aber er ist nicht nur bei United sehr, sehr hoch auf der Liste, sondern eben auch bei Manchester City. Dort gibt der neue Sportdirektor Hugo Viana nach unseren Informationen Vollgas. Also in Manchester wird er gejagt von United und von City. Viktor Gyökeres, er ist und bleibt die heißeste Stürmeraktie auf dem europäischen Fußballmarkt. Aber nicht vergessen, was wir berichtet haben, Victor Boniface haben sie auch im Blick. Den beobachten sie weiterhin auch ganz genau, weil sie eben sein Profil sehr, sehr spannend finden für die Premier League.
Morgen geht es dann schon rein in den 14. Spieltag auf der Insel. Mittwoch dann Ruben Amorim und Manchester United gefordert. Beim FC Arsenal, wenn ihr mögt, gerne einschalten. Mittwoch gegen 21 Uhr Sky Sport Premier League.
Na, wir sind total überzeugt von dem Kader, den wir haben. Natürlich ist Harry nicht 1:1 zu ersetzen. Ist ein ganz spezieller Spieler mit einer unglaublichen Torquote, aber einen zweiten Harry Kane zu verpflichten, werden wir uns nicht leisten können und wäre auch für den Kader nicht gesund. Man muss ja auch immer auf den gesamten Kader blicken, aber wie schon gesagt, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir Möglichkeiten haben, hat auch der Trainer gesagt, und wir sind auch in der Offensive sehr, sehr gut aufgestellt.
Nach 8 Ballkontakten war schon Schluss für Harry Kane im Klassiker gegen Dortmund. Kleiner Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel, bis zu 2 Wochen wird er ausfallen. Wie schlimm trifft das die Bayern jetzt?
Sehr, sehr hart. Aber damit musste man rechnen, dass vielleicht auch mal einem Harry Kane etwas passiert bei diesem Pensum. Er selbst, hören wir, möchte gegen Donetsk in der Champions League bei diesem Spiel auf Schalke gerne wieder dabei sein. Ob es klappt, steht aber noch nicht hundertprozentig fest. Aber wir hören eben auch, die Bayern haben nicht vor, aktiv nach Ersatz zu suchen im Winter für Harry Kane. Abwarten, was bei Mathis Tell passiert.
Immer wieder auch Thema die Vertragssituation rund um Leroy Sané. Auch United hat ihn auf dem Zettel, ne? Sollte er ablösefrei zu haben sein, außer die Bayern verlängern. Welche Priorität hat er denn beim Rekordmeister? Das ist die Einschätzung von Frankfurts ehemaligen Sportvorstand Freddy Bobic.
Wenn Sané nicht auf dem Platz ist bei den Bayern, ja gut, dann spielt halt ein anderer. Es ist nicht so entscheidend. Ja. Mhm. Das hört sich hart an, weil ich ja den Spieler eigentlich mag, weil er alles, wahrscheinlich der beste Deutsche, und da sind wir uns alle einig, der hat alle Anlagen, die man braucht. Aber er kriegt es nicht hin, vielleicht wird das verzwingen gerade auch ein bisschen, wegen dem neuen Vertrag. Aber ich glaube nicht, dass er bei den Bayern bleibt, da bin ich fest davon überzeugt. Nein.
Weil die Bayern nicht wollen, weil er nicht will?
Weil die Bayern andere Optionen haben auch. Ja.
Ja. Ja. Ich bin mittlerweile auch skeptisch, weil es geht einfach nicht so richtig voran und man hatte vor ein paar Wochen das Gefühl, man sei schon weiter. Dann ist das Ganze etwas stagniert, weil man die Priorität auf die Vertragsverlängerung von Musiala und Kimmich gelenkt hat. Es gibt auf jeden Fall ein neues Update rund um den Poker um Leroy Sané. Die Bayern sind dabei, diesen Vertrag zu verlängern. Max Eberl suggeriert, dass er mit Leroy Sané weitermachen möchte, aber die Bayern wollen eben das Fixgehalt von Sané echt drücken. Und nochmal zur Erklärung, bei den Bayern gibt es ja keine Torprämien oder Punktprämien, es gibt leistungsabhängige Bonuszahlen. Und deswegen will ja bei den Bayern auch jeder spielen. Wenn du auf 100% Spiele kommst, verdienst du eben beim FC Bayern richtig viel Asche. Und dann gibt es eben die Verträge für Kimmich im Bereich der 20 Millionen Euro all in. Leroy Sané liegt so bei 18 bis 19 Millionen Euro aktuell, wenn er alle Spiele bestreitet. Die Bayern wollen im Fixgehalt runter und wollen eben bei ihm diese leistungsabhängige Prämie höher setzen. Das heißt, Sané müsste mit dem neuen Vertrag auf sehr, sehr viel Spielzeit kommen, um eben einer der absoluten Topverdiener zu bleiben. Jetzt ist die große Frage, macht Sané das mit? Wir hören ganz klar, diese Entscheidung rund um diesen Poker vertagt sich auf den März. auf den April. Das wird noch dauern. Und dann muss Sané entscheiden, ob er eben für diese Gehaltskürzung im Fixbereich von 2 bis 3 Millionen Euro tatsächlich bereit ist. Aber ein Winterwechsel, ein Winterverkauf schließt Sané, es wurde uns nochmal bestätigt, 100%ig aus, aktuell.
Ein anderer Flügelflitzer, der hatte uns bereits im Transfersommer beschäftigt. Kingsley Coman, wie sieht seine Zukunft aus? Kerry Hau.
So schnell kann es manchmal gehen im Fußball. Im Sommer wäre Kingsley Coman fast nach Saudi-Arabien gewechselt, wollte dem Lockruf des Geldes jedoch nicht folgen. Und jetzt ist er bei den Bayern wieder gesetzter Leistungsträger. Das Trainerteam um Vincent Kompany ist sehr zufrieden mit den Leistungen des französischen Flügelspielers, der nach unseren Infos im Winter definitiv nicht gehen möchte. Also da ist ein Wechsel auch kein Thema für ihn. Er möchte bei den Bayern bleiben und frühestens im kommenden Sommer über seine Zukunft nachdenken. Sein Vertrag läuft ohnehin noch bis 2027.
DFB-Pokalwoche ist angesagt, der Rekordmeister gegen den amtierenden deutschen Meister. Morgen 20.15 Uhr live auf Sky. Ich sage erstmal Dankeschön, Florian Plettenberg. Du machst dich jetzt auf den Weg nach Budapest. Hier gibt's gleich den Wechsel. Patrick Berger für Pletti, den wir auch gleich fragen werden. Ist Dortmunds Donny Malen womöglich im Winter schon weg? Klären wir gleich. Vorher gratulieren wir noch Brentfords Kevin Schade zu seinen ersten Premier League-Toren. Dreierpack am vergangenen Wochenende.
God encouraged to shoot. He said he finds Schade. For Brentford. And it comes just before half time. Threaded through for Schade, who's on a hat trick. And he's taken the match ball home with him tonight. Ruthless in front of goal.
Meisterschaftsfeier unter Palmen. Der brasilianische Erstligist Botafogo gewinnt zum ersten Mal die Copa Libertadores. Das die Partybilder vom vergangenen Wochenende aus Rio de Janeiro. Zurück hier bei Transfer Update, die Show. Und wie versprochen hier der Wechsel auf der Transferexpertenposition. Patrick Berger für Florian Plettenberg. Schön, dass du da bist.
Ja, wenn ich die Bilder sehe, könnte ich Samba tanzen.
Ja, das würdest du auch mal mitnehmen, ne? Hier.
Richtig, richtig geil. Da kriegt man gerade Lust, wenn man vor allen Dingen den Hund da auch gesehen hat. Die drehen da richtig frei. Das war ja das brasilianisch-brasilianische Finale. Ähnlich wie Dortmund gegen den FC Bayern München. Botafogo.
Ah,
Futebol.
So nämlich.
Atletico Mineiro. 3-1 haben sie gewonnen. Und ein Mann hinter mir, ein Deutscher, hat dort Geschichte geschrieben. Dr. Michael Gerlinger, wir kennen ihn noch vom FC Bayern München als Vizepräsident und Direktor. Recht nach vielen Jahren ist er gewechselt als General Director in die Eagle Group, unter anderem Lyon, Botafogo und Molenbeek. Und ja, wir sehen es, er wird dort drüben frenetisch gefeiert. Einer der wenigen Deutschen, die Champions-League-Sieger hier wurden und quasi die Champions League dort drüben die Copa gewonnen haben. Glückwunsch an der Stelle.
Und wenn wir dich schon mal hier haben, Patrick Berger, unser BVB-Reporter, dann hol uns doch einmal ab beim Thema Donny Malen, der uns ja auch hier regelmäßig beschäftigt. Winterwechsel, ja oder nein?
Ist wirklich ein Dauerthema, ne? Donny Malen, ja. Jetzt hat er seine Berateragentur gewechselt, ist mittlerweile fest bei einer neuen und forciert damit einen Wechsel im Winter. Das ist durchaus möglich. Der Spieler will und soll weg. Da gibt's kein böses Blut zwischen beiden Parteien, ganz und gar nicht. Aber es gibt grundsätzlich grünes Licht vom BVB für einen möglichen Winterwechsel. Das Preisschild wäre 25 bis 30 Millionen Euro für den Holländer, denn er hat noch Vertrag bis 2026. Der BVB muss dann natürlich in Richtung Winter entscheiden. Verkaufen wir ihn? Bringen wir ihn zu Geld? Oder verlängern wir sogar den Vertrag, um ihn nicht ablösefrei dann ziehen zu lassen in einem weiteren Jahr? Klar ist auch, Donny Malen hat hohe Ansprüche. So dieses Regal Barcelona, Arsenal, wo er mal in der Jugend gespielt hat. Und das gibt's eben nicht aktuell für ihn. Nottingham, Everton waren mal Vereine dieser Kragenweite, die an ihm interessiert waren. Also das wird echt interessant. Einmal noch wichtig zu sagen, Topscorer ist er immer mal gewesen. Nach vorne ist er super, aber im Spiel gegen den Ball kommt er oft zu wenig. Gerade in diesem Ballbesitzspiel auch und dann in der Arbeit gegen den Ball. Da erhoffen sie sich natürlich mehr von Donny Malen.
Und der wiederum hat die BVB-Kapitänsbinde am vergangenen Wochenende zum ersten Mal am Arm von Nico Schlotterbeck gesehen. Kapitänspremiere, einen Tag vor seinem 25. Geburtstag.
Ich habe den BVB mit 24 angeführt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin jetzt in meinem dritten Jahr. Das ist unglaublich. Hätte mir das jemand vor 2 Jahren gesagt, als ich hierher gekommen bin, hätte ich gesagt, ob sie verrückt wären. Deswegen unglaubliches Gefühl. Ich finde, das ist eine Auszeichnung für die Leistung in den letzten 2,5 Jahren beim BVB. Und da muss ich dem Trainer danken, dass er mir so viel Vertrauen gibt.
Und so eine Verantwortung schreit ja förmlich nach großen Schlotterbeck-Plänen in Dortmund.
Ja, ich finde es erstmal sensationell, wie ergriffen, wie ehrwürdig er mit dieser Geschichte umgeht. Bedeutet ihm wahnsinnig viel. Übrigens, Happy Birthday nachträglich an der Stelle. Am Sonntag ist er 25 geworden, Nico Schlotterbeck. Ein ganz junger Kapitän, ist er in den Teamrat gewählt worden. Der dritte Captain hinter Can und Julian Brandt beim BVB. Und, das haben wir euch im August schon mal berichtet, sie haben beim BVB den klaren Plan, mit ihm sogar vorzeitig zu verlängern. Von 2027 bis 28, 29 gibt es Überlegungen, ihn auch zum Topverdiener zu machen. Aber aktuell ist das nicht so, dass da irgendwie etwas kurz vor Vollzug ist. Nein, beide Parteien haben da überhaupt keinen Druck, extrem wertschätzend und gehen sehr entspannt mit dieser Situation um. Aber Nico Schlotterbeck kann ja gerade interessant werden mit Blick in Richtung Sommer. Emre Can umstritten als Kapitän. Da kann es natürlich bei einer möglichen Neuwahl so sein, dass sein Name in den Ring geworfen wird.
Und im Sommer, da läuft der Vertrag aus von Sportdirektor Sebastian Kehl. Das sagt derjenige, den er eigentlich mal beerben wollte, BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.
Irgendwann wird er entweder verlängert oder er läuft halt aus. Der hat immer unsere Wertschätzung gespürt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Aber ich habe damals, wo ich dem Lars die Verantwortung übergeben habe, auch dem Lars gesagt, das steht ja irgendwann auch an, das ist deine Entscheidung. Treff du sie so, wie du sie glaubst treffen zu müssen.
Patrick, gibt's die Kehl-Verlängerung?
Er ist oder er identifiziert sich voll und ganz mit dem BVB. Es ist sein Verein, aber ein Selbstläufer wird das definitiv nicht. Jetzt hat Watzke ihm die Hand gereicht, aber es geht da auch um Abgrenzungsthemen und Bereiche. Sven Mislintat ist dazugekommen. Da wird sicherlich interessant, welche Idee hat der BVB mit ihm? Was steht am Ende auch in dem Vertrag mit drinne? Da bin ich am Ende echt gespannt. Also ganz so einfach, wie man vielleicht in Dortmund davon ausgeht, wird das Ganze nicht.
Vor kurzem hatte man in Dortmund sehr überraschend einen der Chef-Scouts freigestellt, Eduard Graf. Da gibt es jetzt aber Neuigkeiten.
Ja, sehr verdienter Mitarbeiter beim BVB, der dort freigestellt ist, eigentlich noch einen Vertrag bis 2025 hat. Und gemeinsam mit Laurent Bousser und Sebastian Krug, die drei Chef-Scouts beim BVB gebildet haben. Bei letzteren beiden ist es so, dass sie in Dortmund sehr zufrieden sind, allen voran auch mit Sebastian Krug, der als Bellingham-Entdecker gilt. Und sie wollen die Verträge mit beiden verlängern. Das ist mehr oder weniger sicher, noch nicht unterzeichnet, aber das Ganze wird passieren, mindestens bis 2026.
Und die du gerade angesprochen hast, die haben auch Filippo Manet gescoutet, 2022 von Italien nach Dortmund gekommen. Hat er das Zeug für die Profis?
Grundsätzlich hat er es definitiv. Er ist ja einer von vier Innenverteidigern bei Borussia Dortmund. 19 Jahre ist er jung, wurde hochgezogen, aber jetzt gerade eine ganz entscheidende Phase in seiner Karriere. Aktuell ist er ja leider verletzt, aber er war schon ein bisschen unzufrieden darüber, dass er nicht die Einsätze bekommen hat unter Nuri Sahin in den Phasen, als beispielsweise ein Anton oder auch ein Süle verletzt waren oder auch Emre Can dann mal gesperrt war. Da hat er teilweise sogar Sahin Yannick Lührs, U23-Spieler, dem italienischen Juniorenkapitän vorgesetzt. Die Dortmunder wollen mit ihm weitermachen. Ihm liegt ein Vertrag, ein Profivertrag vor. Er zögert aber noch, schaut sich die Entwicklung ganz genau an. Defensiv ist er super, typisch italienischer Spieler. Mini Maldini wird er dort genannt, aber im Spiel nach vorne, da erwarten sie deutlich mehr von ihm. Das ist ein Grund, warum Sahin ein bisschen weniger auf ihn gesetzt hat. Bin echt gespannt, wie das ausgeht.
Was wäre, wenn Florian Wirtz 2020 nicht nach Leverkusen, sondern nach Dortmund gegangen wäre? Diese Frage stellt sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sicherlich bis heute, denn auch er hatte damals seine Finger im Spiel.
Leverkusen ist ja auch ein topgeführter Verein und die haben dann schon, und Rudi natürlich dann als 17-, 18-Jähriger dann Rudi Völler da hinsetzt, wie die Leverkusener das immer die ganzen Jahre gut gemacht haben. Und Rudi hat ja eine unfassbare Art, dafür liebe ich den ja auch. Und der wird dem schon erzählt haben, warum Leverkusen der richtige Weg ist. Ne?
Viele Topclubs beobachten diese Offensivabteilung, die Leverkusen stellt, rund um Florian Wirtz, rund um einen Victor Boniface. Und der hat ja noch Vertrag bis 2028. Trotzdem laufen Gespräche.
Genau so ist es. Und zwar laufen Gespräche über eine Ausdehnung des Papiers bis 2029. Jetzt fragt sich jeder, warum? Er hat doch noch so lange Vertrag. Ja, er ist damals aus Belgien gekommen, hat dort nicht viel verdient bei Royal Saint-Gilloise. Und jetzt ist auch völlig klar, dass der Spieler und sein Management sagen, hey, kommt Leute, bei den Leistungen, die der Junge Woche für Woche bringt, gerade ist er ja verletzt, gute Besserung an der Stelle, wollen wir natürlich, dass das gehaltstechnisch auch angepasst wird. Aktuell liegt er bei rund 3 Millionen Euro Grundgehalt. Das Ganze soll dann angehoben werden, mindestens mal verdoppelt, wenn man sich anschaut, was andere Spieler dieser Kragenweite bei der Werkself bekommen. Clubs aus England sind unter anderem stark interessiert. Man United haben wir ja vorhin gehört. Aber er selbst plant für sich, in Leverkusen zu bleiben, fühlt sich dort total wohl, will den Weg weitergehen. Und bin da echt gespannt, wie es weitergeht. Er hat zuletzt negative Schlagzeilen gesorgt, unter anderem am Handy gewesen bei 140 km/h im Auto. Wichtig an der Stelle, Victor Boniface, wenn du das hörst, du hast eine große Vorbildfunktion für viele Kids da draußen. Also lass das. Du machst uns allen so viel Spaß mit dem Fußballspielen. Also leg das Handy weg beim Autofahren. Gilt für uns alle, ne?
Absolut. Dann geht's jetzt, Patrick, würde ich sagen, nach Leipzig. Von dort verabschiedet sich Ruven Schröder. Er bleibt dem RB-Kosmos allerdings treu. Salzburg, die neue Station, jetzt als Geschäftsführer Sport. Philipp Hinze, unser Reporter mit den Infos.
Er wollte wieder in die erste Reihe, er wollte wieder in die oberste Etage. Ruven Schröder hatte hier in Leipzig zwischendurch die Gesamtverantwortung im sportlichen Bereich als Sportdirektor nach Max Eberl und vor Marcel Schäfer. Mit dem Schäfer-Transfer veränderten sich natürlich die Kompetenzbereiche, andere Entscheidungsfreiheiten. Und Schröder, der hat Blut geleckt, der wollte wieder ans sportliche Steuerrad. Das bekommt er jetzt in Salzburg hingestellt. Den Job gab es vorher dort noch nicht. Schröder wird Sportgeschäftsführer. Bis Ende 2028 läuft der Vertrag, also langfristiges Projekt, und er bleibt also im Red Bull-Kosmos, ähnlich wie die Ablöse, denn Leipzig bekommt nach unserer Info von Salzburg etwas mehr als die 500.000, die Leipzig damals nach Gelsenkirchen überwies. Kein Streit, kein Stress zwischen Schröder und Schäfer, einfach wieder Bock auf die erste Reihe.
Mit Schröder ein enger Vertrauter von Marco Rose weg. Den letzten Sieg von RB, den Schröder miterlebt hat. 29. Oktober, Pokalsieg gegen St. Pauli. Seitdem sind die Sachsen ohne Erfolgserlebnis. Wie steht's um den Trainer Marco Rose? Auch hier liefert uns die Infos unser RB-Reporter.
Es spitzt sich zu. Das wichtigste Spiel der Hinrunde steht aus RB-Sicht an. Es ist ein Endspielcharakter im gleich doppelten Sinne. Pokal gegen Frankfurt auf der einen Seite, der letzte Wettbewerb, in dem RB noch eine realistische Chance auf einen Titel hat. Auf der anderen Seite steht Marco Rose im Mittelpunkt, der um seinen Job kämpft und sich nicht nochmal so ein derart desolates Auftreten seiner Mannschaft erlauben darf. Klar steht er im Mittelpunkt der Kritik als Trainer in diesem Business immer wieder automatisch der Fall. Aber die Truppe muss jetzt vor allem auch liefern, weil sie Marco Rose nach innen und nach außen stützt. Hinter dem Trainer steht, der einen gewaltigen Kredit hat. Dieser Kredit aber auch schon einige Einbußen während dieser Krise erleben musste. Also Rose kämpft da ganz klar gegen Frankfurt um seinen Job, um seine Zukunft hier in Leipzig. Pikant an der Nummer. Mit Erik ten Hag und Roger Schmidt sind gleich zwei Trainer vereinslos, die RB in der Vergangenheit schon öfter mal auf dem Trainerzettel hatte, über die hier schon diskutiert wurde, als man eben die Trainerstelle neu besetzte. Sowohl Schmidt als auch ten Hag aktuell ohne Club und rein theoretisch zu haben. Aber noch ist Rose im Amt, noch kämpft er um seine Zukunft, noch glaubt RB an die gemeinsame Wende mit dem gebürtigen Leipziger.
Der Name Roger Schmidt ist richtig spannend. Überall, wo es brennt, fällt sein Name, weil er richtig gute Arbeit geleistet hat. 2022 war er ja sehr weit mit Leipzig, wollte damals dann aber doch nicht weg aus Eindhoven. Und ja, er ist ein Thema, aber Roger Schmidt ist noch übrigens in den letzten Endzügen seiner Auflösung des Vertrages bei Benfica Lissabon, hat dort rund 12 Millionen Euro verdient. Also ein Wahnsinnsgehalt. Er findet es grundsätzlich spannend, die Bundesliga, aber aktuell für ihn ausgeschlossen ein Winterwechsel, denn er ist keiner, der so als eine Art Feuerwehrmann mittendrin übernimmt. Der will jetzt auch nochmal eine Pause haben, sich weiter fortbilden, auch vielleicht ein bisschen entspannen und dann im Sommer eigentlich voll angreifen. Das heißt, wenn Olli Minzlaff und Co. den wirklich haben wollen und draufgehen würden, dann müssen sie sich ganz schön strecken und Überzeugungsarbeit liefern.
Und Marco Rose weiter bei Leipzig und gefordert dann am Mittwoch Pokalwoche gegen Frankfurt. Das Ganze ab 20.30 Uhr auf Sky Sport 2. Dann drücken wir jetzt aufs Gaspedal in unserer Kategorie Need for Speed und wir starten mit Riedle Baku, VfL Wolfsburg.
Ich versuche mich zu straffen im Need for Speed. Ablösefrei ist er, Vertrag läuft aus. Stammspieler in Wolfsburg. Zuletzt kamen Gerüchte auf Galatasaray. Ja, ist ein Thema, aber aktuell nichts entschieden. Auch ein Verbleib irgendwie noch möglich bei Baku.
Sollte er sich für Gala entscheiden, trifft er dann auf den Ex-Leverkusener Demirbay?
Gute Frage, denn Demirbay spielt dort aktuell nicht, ist kein Stammspieler. Deshalb überlegt er durchaus, ob er im Winter ein Leihgeschäft dann machen soll. Gala will ihn eigentlich halten, aber das Thema Leihwechsel bei Demirbay könnte aufkommen.
Gibt es die Europa-Rückkehr von Marco Verratti?
Ja, Wahnsinnsspieler, ne? Kennen wir alle noch von früher. Aktuell in Katar bei Al-Arabi. Hat dort ja noch einen Vertrag und können sagen, das Thema Rückkehr, zumindest was Inter Mailand angeht, ist kalt.
In Augsburg, da läuft der Vertrag aus von Ruben Vargas.
Ja, immer ein Abgangskandidat gewesen in der Vergangenheit. Auch der Vertrag läuft aus. Im Sommer war ja Florenz dran. Der Wechsel dann nicht geklappt. Augsburg will ihn eigentlich halten, aber einige interessierte Vereine dran.
Ein Leihspieler, der in Kaiserslautern funktioniert. Daisuke Yokota.
5 Torbeteiligungen in 9 Spielen für die Roten Teufel. Er ist ja ausgeliehen von Gent und sie versuchen jetzt alles, den Jungen, den Japaner, zu halten. Wird natürlich echt schwierig, gerade was das finanzielle Paket angeht.
Und dann verrat uns noch den neuesten Stand von Ex-Keeper von Union und Augsburg.
Der polnische Buffon, 37 Jahre ist er alt, Rafa Giekiewicz und einen richtig geilen Schnorres.
Ja, finde ich, steht
ihn noch
ihm.
Ohne Schnurrbart, muss auch sagen, steht ihm. 37 ist er, spielt noch in Lodz in Polen in der Heimat. Der Vertrag läuft im Sommer aus und es sind einige Clubs aus der zweiten deutschen Liga interessiert an ihm und er kann sich die Rückkehr nach Deutschland der Ex-Unioner und Augsburger sehr gut vorstellen.
Auch in Heidenheim läuft ein Vertrag aus, nämlich der von Keeper Kevin Müller. Mit 33 Jahren spielt er jetzt seine zweite Bundesliga-Saison. Wie geht's weiter mit ihm? Dennis Bayer.
Dem 1. FC Heidenheim droht der Verlust seines Publikumslieblings. Seit 2015 spielt Torwart Kevin Müller auf der Ostalb. Sein Vertrag läuft aber nach der Saison aus. Im Sommer, da sind alle Beteiligten schon mal zusammengesessen und haben grundsätzlich signalisiert, dass sie sich eine weitere Zusammenarbeit vorstellen können. Seitdem ist aber nicht mehr viel passiert. Die Gespräche sind total ins Stocken geraten und eine Verlängerung, die ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht in Sicht. In den letzten Monaten auch eher unwahrscheinlicher geworden. Müller selbst, der kann sich mit 33 Jahren einen Schritt weg von Heidenheim, vor allem ins Ausland, sehr gut vorstellen. Interesse an ihm gibt's unter anderem von 2 Clubs aus England. In der letzten Saison hat Kevin Müller einen entscheidenden Anteil dran gehabt, dass Heidenheim in die Conference League eingezogen ist. Mit 130 gehaltenen Bällen war er in der Kategorie der zweitbeste Keeper der Bundesliga.
Dann sind wir bei einer festen Eintracht-Größe. Hugo Larsson gefragt und gejagt, trotz Langzeitvertrag.
Ja, und das, obwohl er erst 20 Jahre alt ist. 2023 wurde er aus Malmö losgeeist, damals schon Leipzig und Dortmund angeboten worden, aber die haben nicht richtig zugeschnappt. Und so hat es die Eintracht gemacht, zeigt dort richtig gute Leistung. So gute, dass einige Top-Clubs dran sind, unter anderem Manchester United, aber auch Real Madrid. Und die Madrilenen beobachten die Situation des Schweden schon länger. Vertrag wurde ja vorzeitig verlängert bis 2029 von Larsson. Klar ist, unverkäuflich ist er nicht bei der Eintracht. Ist kein Spieler bei Eintracht Frankfurt, die natürlich auch auf Kohle angewiesen sind. Mindestens mal 50 Millionen Euro würden sie für ihn sehen wollen. Aktuell planen sie aber keinen Verkauf. Der Spieler ist in Frankfurt sehr zufrieden. Aber das wird sicherlich nochmal ein Thema, weil irgendwann kommen Clubs wie die genannten. Und dann wird es echt schwer für beide Seiten, Nein zu sagen.
Einer, der die Eintracht lange Jahre gelebt hat, Pirmin Schwegler, Ex-Kapitän. Und jetzt, Patrick, die Rückkehr?
Ja, das ist schon länger ein Thema, das in der Mainestadt rumwabert. Als technischer Direktor soll er übernehmen zum 1. Januar bei der Eintracht und damit Markus Krösche und Timo Hardung die Sportbosse unterstützen. Er soll aufgebaut werden zu einem Gesicht der Eintracht. Der Ex-Spieler und Ex-Profi, er liebt den Verein. Es ist aber noch nicht komplett entschieden und in Stein gemeißelt. Deutet vieles darauf hin. Er ist aber auch umworben von anderen Vereinen, Pirmin Schwegler. Übrigens auch ganz interessant, sein Ex-Kollege und Kumpel Bastian Ocipka durchläuft gerade ein Trainee-Programm bei der Eintracht, durchläuft dort mehrere Stationen im Sport bei Markus Krösche, aber auch in der Medienabteilung, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Also da schaut die Eintracht schon im Hintergrund nicht nur nach Top-Spielern, sondern auch nach Top-Leuten, die sie vielleicht mal irgendwann für eine Zeit nach Markus Krösche dann in der Spur haben.
Dass man bei der Mannschaft schon so ein bisschen Befreiung gemerkt hat und wenn man jetzt selbst mal Fußballer war, dann weißt du auch, man sagt immer so, auf der Welle schwimmen oder wie man es auch immer nennen möchte. Und zumindest mal diesen Schwung werden wir auch bis am Wochenende nicht unterbrechen, sondern Herr Merlin wird mit seinem Team auch das Heimspiel machen.
Erstes HSV-Spiel. Nach der Trennung von Steffen Baumgart am vergangenen Wochenende mit einem 3:1 hat man sich aus Karlsruhe verabschiedet und das unter dem Interimstrainer Merlin Polzin. Ja, der darf noch mal ran, haben wir eben gehört. Und danach Labbadia?
Ja, gute Frage. Labbadia ist tatsächlich die grundsätzlich favorisierte Lösung, haben wir euch ja auch berichtet von Stefan Kunz. Aktuell stockt das Ganze aber ein bisschen, denn es geht immer noch um einige Vertragsdetails und vor allen Dingen muss Kunz die Gremien noch vollends überzeugen. Da gibt's wohl ein, zwei, die noch nicht so ganz überzeugt sind von diesem dritten Anlauf des Trainerroutiniers. Und deshalb jetzt eben Merlin Polzin mit Loik Favé zusammen. 3-1-Sieg eingefahren, 4-3-3-System umgestellt. Wenn der gegen Darmstadt einen Sieg holt, dann ist es durchaus nicht ausgeschlossen, dass es mit ihm auch weitergeht.
Bei Zweitligist Köln, da darf man endlich wieder Transfers tätigen. Die einjährige Sperre ist durchgestanden und ganz oben auf der Liste Yusuf Gazibegovic.
Genau so ist es, bosnischer Nationalspieler. Hab ihn letztens erst mit unseren Nationalmannschaftskollegen gegen Bosnien spielen sehen. Ein richtig spannender Spieler auf der Rechtsverteidigerposition. Und das ist neu, die Gespräche zwischen ihm, dem 1. FC Köln und Sturm Graz sind weit fortgeschritten. Er kann sich den Wechsel nach Deutschland sehr gut vorstellen. Der FC will auf dieser Problemposition hinten rechts unbedingt etwas machen. Und das ist das Interessante, Gazibegovic ist zu einem richtigen Schnäppchenpreis zu haben, denn die Ausstiegsklausel liegt bei gerade mal 2 Millionen Euro, obwohl sein Vertrag noch bis 2026 läuft. Der FC hat natürlich nicht wahnsinnig viel Kohle, will aber unbedingt aufsteigen. Dieses Projekt Aufstieg in die erste Liga soll dann nach Möglichkeit mit Gazibegovic beginnen.
Und einer, den Union aussortiert hat, Ivan Pretein, bald auf Torejagd mit dem FC?
Auch eine Position, auf der sie was machen müssen und wollen. Mittelstürmerposition. Pretein ja damals von Wiesbaden an die alte Försterei gewechselt, dort aber überhaupt nicht zufrieden, weil er nicht spielt. Deshalb, er kann sich den Wechsel sehr gut vorstellen zum 1. FC Köln. Auch da sind die Gespräche tatsächlich sehr weit fortgeschritten zwischen Pretein und den Geißböcken. Also das werden wir sicherlich nochmal behandeln. Beide Namen, wir gehen mit dem Daumen so auf eine noch nicht ganz oben Position, aber auf so eine 2-Uhr-Position, deutet vieles darauf hin.
Was machen wir mit Kölns bestem Torjäger Tim Lemperle?
Das fragen sie sich in der Domstadt auch. 7 Treffer, 4 Assists in 14 Spielen. Das ist echt überragend. Dem hat die Leihe zu Fürth richtig gut getan. 22 Jahre sehr jung. Der Vertrag läuft aus. Er wird angeboten. Ihn wollen viele haben. Das ist Fakt. Unter anderem Hoffenheim. Auch wenn es noch nicht so weit ist, wie das hier und da berichtet wurde. Klar ist, die Kölner wollen grundsätzlich mit ihm verlängern, hat Thomas Kessler heute auch nochmal klargemacht, der Lizenzspieler-Chef. Aber das Ganze wird sicherlich kein Selbstläufer in Köln. Rechnen sie sogar eher damit, dass Tim Lemperle den Verein verlassen wird.
Es gibt 2 weitere Kölner, die sich Gedanken machen müssen über ihre Zukunft ab Sommer. Marlon Irlbacher.
Linton Meiner und Dejan Lubicic sind 2 der wichtigsten Personalien im Hinblick auf den kommenden Sommer beim 1. FC Köln. Bei beiden Spielern laufen die Verträge aus und wir hören ganz klar, Linton Meiner ist ein Spieler, der sich unglaublich wohlfühlt beim FC und in der Stadt. Wettbewerbsübergreifend 4 Tore und 8 Vorlagen, da sind natürlich viele Bundesligisten drauf aufmerksam geworden, aber wenn der FC zurückkehrt ins Fußballoberhaus, hören wir ganz klar, Verbleib möglich. Bei Dejan Lubicic wird es ein bisschen schwieriger, 27 Jahre alt, der sieht für sich nochmal den nächsten Karriereschritt, hätte vor knapp über einem Jahr zum VfL Wolfsburg wechseln können, hat damals nicht funktioniert. Da könnte es für den FC deutlich schwieriger werden, den Vertrag noch einmal zu verlängern.
Fällt dann in den Aufgabenbereich von Sportgeschäftsführer Christian Keller seine eigene Zukunft. Die hat er bereits erklärt, hat er bei uns am Sky-Mikrofon verraten. Er und der FC arbeiten doch länger zusammen als geplant.
Genau so ist es. Und lange war unklar, bis wann. Also Fakt ist, der Vertrag wäre am 28. Februar 2025 ausgelaufen. Jetzt gab es ganz still im Kämmerchen einen Handschlagdeal zwischen den FC-Bossen und Christian Keller, haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2026 geeinigt, nach unseren Infos. Wichtig an der Stelle aber, das Ganze muss natürlich nochmal abgesegnet werden. Die FC-Bosse und Präsident Werner Wolf haben das aber beim gemeinsamen Ausschuss vorab getan, Rücksprache dort geführt und das Go bekommen. Deshalb ist das Ganze nur noch eine Formsache, die Verlängerung mit Keller, der in Köln hier und da sicherlich umstritten ist.
Und genau das hat Marlon Irlbacher für uns untersucht. Wie nehmen die Köln-Fans die weitere Zusammenarbeit mit Christian Keller auf?
In Sachen Vertragsverlängerung von Christian Keller gibt es beim 1. FC Köln zwei Ansichten. Einmal die Vereinsansicht, die völlig nachvollziehbar ist, denn sie wollen Kontinuität auf der Position des Sportchefs haben, aber eben auch die Fansicht, die deutlich kritischer ausfällt. Denn unterm Strich hat Christian Keller den Bundesliga-Abstieg zu verantworten, ist mit dem FC in die zweite Liga runtergegangen, hat die Transfersperre zu verantworten, die jetzt im Winter endet, und zwei Trainer verschlissen. Fakt ist, jetzt im Winter wird ganz entscheidend sein, welche Transfers Christian Keller und Co. tätigen und ob diese dabei helfen, den 1. FC Köln zurück in die Fußball-Bundesliga zu bringen. Wenn das nicht gelingt, dann werden die Karten in Sachen Christian Keller mit Sicherheit noch einmal neu gemischt.
Neues Kapitel für den Ex-Schalker Timo Baumgartl, die MLS, sein neues sportliches Zuhause, St. Louis City.
Wir haben lange darüber berichtet, jetzt ist es offiziell. Die MLS wird immer deutscher, beziehungsweise kriegt Bundesliga-Flair. Lutz Pfannenstiel ist ja der Manager, Roman Bürki, den wir aus Dortmund kennen, ist unter anderem dort. Jannes Horn, Eduard Löwen, Cedric Teuchert und demnächst auch Timo Baumgartl.
Und der Wechsel in die MLS, die könnte Marco Reus was sehr Schönes bescheren, nämlich seinen ersten Meistertitel der Karriere.
Ja, schön. Ich kenne ihn ja sehr lange aus Dortmund, ihn so zu sehen, mal mit etwas in der Hand. Er kennt das ja eigentlich nicht gut, DFB-Pokal kennt er, aber er hat nie einen nationalen Meistertitel geholt. Und jetzt ist er auf dem besten Wege dahin, denn Western Conference, kann er mal einen Haken dran machen. Take that, hat er dazu geschrieben auf Instagram und hat es den Kritikern gezeigt in der MLS. Western Conference Sieger. Und jetzt will er den nächsten Step machen gegen das von Sandro Schwarz trainierte New York. Und wenn sie dort gewinnen in dem Spiel, dann wäre er erstmals Meister. Das hat er beim BVB nie geschafft.
Nimmt er gerne mit. In seinen letzten Jahren als Profi.
Ich würde mich mega freuen, wenn das klappt für ihn, ne? Muss man schon echt sagen.
Klar. Und ein weiterer Deutscher, der schon lange in der MLS spielt, Kai Wagner, früher Würzburger Kickers, seit 2019 Philadelphia Union.
Ja, und tatsächlich für alle, die den Boulevard lieben, zusammen mit der Schwester von Pierre-Michel Lasogga. Ganz süßes Paar, die beiden dort drüben. Und er spielt richtig gut Fußball, Kai Wagner. Ist Fanliebling in Philly, dort drüben bei den Philadelphia Union. Seit 2019 ist er schon da. Er fühlt sich richtig wohl dort, ist in einer absoluten Topform. Der beste Assistgeber der Geschichte dort drüben und zeigt das wirklich Woche für Woche. Der Vertrag läuft noch bis Dezember 2026. Aber ein Winterwechsel ist durchaus möglich bei Kai Wagner, an dem zuletzt immer wieder Vereine dran waren. Atalanta Bergamo hat oft gepusht. Er hat einen Markt in England, in Coventry beim Team von Frank Lampard. Auch Burnley, Ex-Club von Vincent Kompany, ist dran. Und wie gesagt, Italien, auch Deutschland, die zweite Liga. Und spannend, das ist neu und das haben wir exklusiv erfahren, die Ausstiegsklausel für Kai Wagner liegt bei gerade mal 2 Millionen Euro. Also ein echtes Schnäppchen für den Jungen. Würde mich freuen, wenn man den hier in Europa nach all den Jahren wieder kicken sehen würde.
Und der Countdown, der läuft noch 30 Tage, bis das Wintertransferfenster öffnet und Florian Plettenberg mit Vollgas über die Transferpisten fegt. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause, sind dann gleich zurück, Patrick und ich, mit der Nachspielzeit. Daher gerne dranbleiben. Vorher ein Traumeigentor aus der österreichischen Bundesliga. In der Partie Grazer AK gegen den Wolfsberger AC. 3:3 stand es bis in die Nachspielzeit und dann ist Michael Lang das passiert.
Dann müsste es jetzt eigentlich noch einmal dann mindestens eine Minute draufgeben auf die 7 der Nachspielzeit. Das Spiel jetzt auch länger unterbrochen, meine Güte! Das ist unfassbar! Was für ein Eigentor! Der GRK gleicht aus gegen sich selbst. Lang trifft da ins eigene Tor, will den Ball klären. Und er kann selbst nicht glauben. Und ich gehe davon aus, die wenigsten im Stadion können das.